Herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Kreis Fahren und wir schauen heute auf das bevorstehende Rennen in Japan auf der Suzuka-Strecke. Der Grand Prix steht vor der Tür und wir sprechen so ein bisschen über die aktuellen News, was uns erwartet an dem Wochenende und wir freuen uns schon ganz besonders drauf. Ich bin der Sebastian.
Ich bin der Dave.
Let's go! Ja, Dave, bevor wir loslegen, kleiner Shoutout an einen unserer zahlreichen, inzwischen fleißig kommentierenden Zuschauer. Vielen Dank an alle an der Stelle.
Sehr geil, danke.
Ja. Und zwar der Andrew H. Berlin 6437 hat Bezug nehmend auf unsere letzte Episode angemerkt. Da ging es nämlich um die Updates. Könnt ihr gerne nochmal auch draufschauen. Verlinken wir euch direkt mal hier. Dass wir gar kein Wort über Sauber verloren haben. Und er hat auch zu Recht geschrieben, die planen auch ein größeres Update. Ja, das stimmt, lieber Andrew. Valtteri Bottas hat das unter anderem angekündigt. Da sollte was in der Pipeline sein. Leider haben wir nicht wirklich was dazu gefunden. Wir sind aber auch sehr gespannt. Also danke für diese Ergänzung und auch, was du richtig gesagt hast, die haben ja unter anderem den Chefmechaniker Lee Stevenson von Red Bull abgeworben. Der war da fast 2 Jahrzehnte am Werk. Und lieber Andrew, du kannst dich schon mal freuen, wir haben eine Sauber-Episode geplant wollen wir jetzt nicht genau sagen wann, aber sie wird demnächst rauskommen. Also immer gern gesehen, euer Feedback und damit nach den schönen Grüßen an euch, liebe Zuschauer und Zuhörer, würde ich sagen, Dave, gehen wir in Medias Res und schauen mal, was uns erwartet. Und traditionell beginnen wir mit unserem Track-Guide, den ihr übrigens auch immer auf Instagram findet. Kurz bevor es dann ins Rennwochenende geht, Dave, was hast du da für uns in petto in Infos?
Ah, eine ganze Menge, ein Schmankerl sozusagen, denn es geht nach Japan. Wir fahren in Suzuka auf dem Suzuka International Racing Course. Das ist nicht in zahlreichen Videospielen eine der besten Strecken, die man sich überhaupt so unter die Räder nehmen kann.
In der Tat.
Sehr, sehr viele Piloten, ich würde sagen fast alle, zählen Suzuka auf jeden Fall zu ihren Lieblingsstrecken.
Ja.
Für viele ist es sogar die Lieblingsstrecke schlechthin. Gerade der erste Sektor ist einfach ein Genuss, besonders in solchen abtriebsschwangeren Autos, sage ich jetzt mal, wie in der modernen Formel 1. Da reihen sich flüssige Kurven aneinander, das muss riesen Spaß machen, da durchzufahren. Es geht zudem viel bergauf und ab, das ist eine richtige Naturrennstrecke in die Landschaft reingebaut noch. Gibt gefährliche Ecken natürlich auch, die 130R-Kurve, legendär, fahren die Kollegen einfach mittlerweile mal Vollgas und kompletter Irrsinn eigentlich. Herausforderung auf jeden Fall für Mensch und Maschine, allem zum Trotz, macht richtig Laune. Geht bergauf und bergab, wir haben es schon gesagt, seit 1987 fährt die Formel 1 bereits in Suzuka. Mit der ein oder anderen Unterbrechung, nicht nur pandemiebedingt, auch gab es da mal eine kurze Auszeit. Honda und Toyota sind sicher nicht ganz so grün traditionell. Und Suzuka ist eine von Honda gebaute, gesponserte Strecke, traditionell also diesem Konzern zugehörig. Einige Jahre sind wir dann mit der Formel 1 in Fuji gefahren.
Und die ist die Toyota-Strecke, ja. Das hätte ich gewusst.
Genau. Das hättest du gewusst, siehst du.
Nicht gewusst.
Gut, dass ich das schon mal nicht gefragt habe beim Kreisfahren, genau. Ja, als Toyota noch in der Formel 1 war, gab es natürlich Bestrebungen, in Fuji zu fahren. So kam es dann auch 2-3 Jahre lang. Aber ich sage mal so, zum Glück haben wir Suzuka wieder. Fuji ist auch cool, aber Suzuka ist einfach ein Deluxe, eine einmalige Herausforderung. Ja. Eine einmalige Herausforderung, die unser Freund und Kupferstecher Michael Schumacher besonders gut gemeistert hat. Mit 6 Siegen insgesamt ist er Rekordhalter. Ebenso wie Ferrari und McLaren, die teilen sich die meisten Siege unter den Teams mit jeweils 7. Ja, wer zuletzt gewonnen hat, könnt ihr euch wahrscheinlich denken. Max Verstappen war auch letztes Jahr unschlagbar. Und was es in Suzuka generell gab, das werden viele von euch natürlich wissen, die schon länger Formel 1 gucken.
Oh ja.
Traditionell war Suzuka eher am Ende des Jahres angesiedelt. Meistens das vorletzte oder das letzte Rennen. Und es gab unzählige WM-Entscheidungen. In Japan generell, lustigerweise auch in Fuji zum Beispiel, beim allerersten Japan Grand Prix 1976 zwischen James Hunt, Niki Lauda wer da vielleicht mal länger zurückblicken möchte, dem sei der Film Rush empfohlen.
Ja, sehr guter Streifen.
Aber das war ganz am Rande. Genau, es gab natürlich die legendären Duelle zwischen Alan Prost und Ayrton Senna. Ja, kann man hier, wenn ihr uns auf YouTube zuguckt, hier, 1990, ist zwar nicht Suzuka, aber da sieht man alle Protagonisten auf jeden Fall.
Ja.
Aber auch Michael Schumacher, Mika Häkkinen haben sich da diverse WM-Entscheidungen geliefert. Auch der WM-Titel 2006 wurde in Suzuka entschieden zwischen Alonso und Michael Schumacher. Dem Schumi ging damals der Motor hoch. Alonso wurde zum zweiten Mal hintereinander Weltmeister. Und ja, der Kollege wartet seitdem auf eine weitere Weltmeisterschaft. Die holt er sich ja vielleicht in einem anderen Team. Dazu haben wir aber eine separate Episode. Darauf sei an dieser Stelle verwiesen. Guckt da gerne mal rein.
Dricker hat auch hier Tragödien geschrieben tatsächlich. Ja, ich denke da an Jules Bianchi 2014, exakt. Der da leider sein Leben gelassen hat und der da
indirekt, aber ja.
Ja, genau, aber der hat sozusagen auch, ja, natürlich nicht freiwillig, aber im Nachhinein muss man gewisserweise auch dankbar sein, so den letzten Stein ins Rollen gebracht wahrscheinlich, um die heutige Sicherheitsausbaustufe mit dem Halo in die Wege zu leiten, der ja unzählige Leben gekettet hat inzwischen. Also wir denken da nur an Guanyu Zhou, an Lewis Hamilton, als Max Verstappen unglücklich auf seinem Auto gelandet ist. Also das Ding, das ist wirklich ein Segen und ja, dementsprechend also absolut. Auch im Gedenken an Jules Bianchi, der da glücklicherweise nicht ganz sinnlos, auch wenn es sehr, sehr tragisch war, da sein Leben gelassen hat.
Ja, absolut. Und damit leitest du eigentlich ganz gut über zu einem Punkt, den ich noch auf der Agenda hatte, zur Strecke. Am Wochenende erwartet uns nämlich vermutlich Regen, zumindest am Rennsonntag. Und unter Regenbedingungen ist dieser folgenschwere Unfall damals ja leider passiert.
Ja.
Und wenn es in Japan regnet, dann aber auch gerne mal sinnflutartig. Da bin ich mal gespannt, was uns am Wochenende wirklich erwartet. Ob der Regen kommt, wann er kommt, inwiefern er das Rennen beeinflusst, das könnte enorm spannend werden. Aber das dazu. Wir haben noch ein paar andere heiße Geschichten und Fakten in petto. Bevor wir vielleicht weiter zum Rennwochenende kommen, magst du uns in der Causa Horner vielleicht ein bisschen auf den aktuellen Stand bringen, Sebastian? Da gibt es neue Entwicklungen. Es ist verrückt, es ist verrückt. Lass uns eine kurze Auszeit von Suzuka nehmen und nach Österreich.
Ganz knapp. Wir hätten dazu sicherlich auch noch eine Mini-Folge bringen können, aber jetzt mal wirklich kondensiert. Wie wir ja wissen, ist es ja weiterhin im Raum, dass Christian Horner Fehlverhalten an den Tag gelegt hat gegenüber einer Mitarbeiterin. Die Mitarbeiterin ist inzwischen ja auch seit einigen Wochen bekannt, wer das ist. Die ist inzwischen nicht mehr eingestellt dort und eine unabhängige Befragung bzw. Untersuchung wurde ja damals eingestellt intern. Jetzt scheint es aber so, dass der Anwalt, der da diese unabhängige Untersuchung durchgeführt hat, vielleicht gar nicht so unabhängig war, sondern ein Vertrauter der thailändischen Eigentümerfamilie von Red Bull gewesen sein soll. So, nochmal ganz kurz, wenige Sekunden. Red Bull mehr oder weniger fast 50-50 gesplittert, gerade mit einem minimalen 1-2% Übergewicht für die thailändische Besitzeranteilseigner. Also halb Österreich, halb Thailand sozusagen. So, warum ist das jetzt wichtig? Horner ist ja so ein bisschen Team Thailand, kann man sagen. Ja? Also der sucht da die Nähe zu den thailändischen Besitzern und versucht ja, wie man jetzt inzwischen ja relativ gesichert weiß, anscheinend Helmut Marko aus dem Team zu schassen. Und damit wäre auch die Konsequenz wahrscheinlich Max Verstappen, weil der sehr loyal gegenüber Helmut Marko ist. So, warum ist das jetzt wichtig? Durch diese neuen Details, die man jetzt weiß, scheint es jetzt wahrscheinlicher denn je zu sein, dass Horner diesen internen Machtkampf früher oder später gewinnen könnte. Und da die österreichische Seite natürlich auch viel damit zu tun hat, dass der Österreich Grand Prix in den Kalender aufgenommen wurde und noch weiterhin eine große Rolle spielt, heißt es sogar, dass der Österreich Grand Prix auf der Kippe stehen könnte. Der ist nämlich vertraglich noch bis 2029 im Rennkalender und je nachdem, was da passiert, könnte der auch wieder rausfliegen. Denn wie wir wissen, inzwischen scheint es so zu sein, dass Horner nach der ganz großen Macht strebt und da sogar Vorsitzender vom Red Bull Konzern werden möchte, also nicht vom Rennteam, sondern vom Red Bull Konzern selber. Und da hätte er natürlich erstmal sehr viel Spielraum, wobei man auch da sagen muss, Horner möglicherweise gerade auch so ein bisschen der Spielball oder das Puzzlestück, um dieses Schachspiel der Macht zu gewinnen für die Thai-Seite. Und der wird dann wahrscheinlich nach einer gewissen Zeit fallen gelassen. Aber damit würde ich sagen, lassen wir auch das Thema fallen, weil uns interessiert ja vor allem, was in Suzuka sportlich passiert. Das ist auf jeden Fall die interessantere Geschichte. Und Dave, wir haben viele Dinge, die wir nur in kurzer und knapper Manier abarbeiten wollen. Und zwar,
ich gebe mir Mühe.
Zwar geht es da unter anderem über Mercedes. Das ist auch super spannend. Und über zwei Japaner, die für die Racing Bulls ins Lenkrad greifen werden am Wochenende.
Und ein bisschen McLaren haben wir dabei. Und
ein bisschen McLaren.
Für jeden etwas. Danke dir auf jeden Fall für, ja, danke dir für den kurzen Einwurf zum Thema Horner. Es ist auch wichtig, dass wir unsere Zuhörer, unsere Zuschauer auf dem Laufenden halten. Wenn es irgendwas Relevantes Neues gibt, dann hört ihr es hier. Vielleicht nicht zuerst, aber ihr hört es ja auf jeden Fall. Aber genau, zurück nach Suzuka. Der Freitag wird ein besonderer Tag in Suzuka, denn da werden zwei Japaner im Racing Bulls Boliden sitzen. Wir nennen sie ja immer noch liebevoll Minardi. Dabei möchte ich auch gerne bleiben. Was ist der Hintergrund? Natürlich fährt Yuki Tsunoda, der ist der Stammpilot im Team, bei seinem Heim Grand Prix. Und es wird ein junger Nachwuchspilot fahren. Wie heißt der Kollege?
Ayu Iwasa,
genau. Ha. Der startet im Moment in der japanischen Superformula. Das ist so eine Art, Formel 1.5. Liegt irgendwo leistungsmäßig zwischen Formel 1 und Formel 2 auf jeden Fall. Also richtig schnelle Boliden. Liam Lawson ist da auch letztes Jahr zum Beispiel gefahren. Richtig krasse Rennserie. Und der startet dafür ein von Red Bull unterstütztes Team. Ist auch in der Red Bull-Familie sozusagen angesiedelt, im Fahrerpool. Und er wird bei seinem Heim Grand Prix in Japan seine ersten Kilometer im Formel-1-Wagen abspulen dürfen. Bestreitet da, wie gesagt, das erste freie Training. Das ist insofern normal, als dass jedes Team, ich glaube, zwei freie Trainings im Jahr sind das, einen Nachwuchspiloten bereitstellen muss. Also die müssen ein Auto bereitstellen, damit junge Piloten zumindest ein paar Kilometer fahren können. So weit, so gut. Schöne Sache für die Japaner, für die Fans. Hat trotzdem einen gewissen Beigeschmack, denn Daniel Ricciardo wird das Cockpit zumindest für dieses freie Training aufgeben müssen. Würde man sich jetzt wahrscheinlich gar nicht so viele Gedanken machen in einem normalen Rennjahr, in einer normalen Rennsaison. Allerdings ist es keine normale Saison für Daniel Ricciardo. Der steht mächtig unter Druck. Und man könnte natürlich jetzt diese Entscheidung, da einen zweiten Japaner ins Cockpit zu setzen, schon nochmal als kleinen Denkanstoß verstehen. Weiß nicht, wie siehst du es denn, Sebastian? Meinst du, das ist ein normaler Vorgang oder will man Daniel Ricciardo da schon nochmal öffentlich anzählen?
Naja, es ist, sagen wir mal so, es spielt jetzt nicht gerade in Daniel Ricciardos Karten. Ich glaube, es ist aber schon normal, weil wenn du die Chance hast, und du hast es ja gerade gesagt, also das ist ja vorgesehen, dass man zu gewissen Zeiten dann auch die Nachwuchsfahrer zum Zug gelassen kommen muss und es gibt nur ein Grand Prix in Japan, dann macht man das bei dem japanischen Fahrer natürlich idealerweise da. Da ist die Motivation nochmal ganz besonders groß. Da ist wahrscheinlich das Selbstvertrauen auch nochmal auf einer anderen Stufe und dann macht man vielleicht auch weniger Fehler oder vielleicht mehr, ich weiß es nicht, aber es ist bestimmt es ist bestimmt was ganz Besonderes. Von daher, glaube ich, sollte man da eher positiv drauf schauen, aber der Druck auf Daniel Ricciardo wird größer und er muss jetzt liefern. Und das ist natürlich nicht leicht, wenn du dann eine Trainingssession weniger zur Verfügung hast. Also ich drücke ihm ja weiter die Daumen. Ich mag ihn sehr gerne, aber er ist schon wirklich, er ist absolut mit dem Rücken zur Wand. Und die nächsten Rennen muss er auf jeden Fall Leistung zeigen und mindestens so gute Ergebnisse wie Tsunoda abliefern. Und eigentlich dann relativ schnell auch mehr, denn das wird eigentlich von ihm erwartet.
Ja. Interessant fand ich übrigens auch eine Äußerung von Nico Hülkenberg letztens. Die waren ja mal Teamkollegen bei Renault eine Weile, also Daniel Ricciardo und Nico Hülkenberg. Und der Hulk kann sich auch überhaupt keinen Reim drauf machen, woran das jetzt liegen könnte bei Daniel Ricciardo, dass der schon wieder irgendwie mit einem Auto überhaupt nicht zurechtkommt. Er hat gemeint, als sie damals bei Renault zusammengefahren sind, war er vom ersten Tag an blitzschnell, ist ins Auto gestiegen und sofort irgendwie on the money, wie man das sagt, ja. Rasend schnell, zuverlässig unterwegs und wirklich eine Bank. Und irgendwie, weiß nicht, scheint ihm da irgendwas abhanden gekommen zu sein. Das wäre erklärbar noch, wenn es nur die aktuelle Generation an Autos betreffen würde, aber das war ja schon 2021 im McLaren auch so. Dann kam er da ins Team und ist sozusagen noch die alte Generation Autos gefahren und kam da auch schon nicht zurecht damit. Also es bleibt ein Mysterium.
Schauen wir mal. Wir haben ja schon drüber gesprochen vor ein paar Episoden und ich bin weiterhin der Meinung, ja, es ist jetzt läuft alles andere als gut für ihn, aber ich bin auch der Meinung, es war ein bisschen Pech dabei, da ein bisschen auf sich selbst so zu schreiben, jetzt in Australien die eine Runde. Aber ich glaube, der hat schon noch hat es schon noch drauf. Ich denke, wir sollten mal noch 3-4 Rennen abwarten und dann, glaube ich, dann ist schon eine Tendenz absehbar. Aber da würde ich
hoffentlich
sagen,
kriegt er die auch, die 3-4 Rennen.
Das glaube ich schon, aber dann muss er liefern, weil wir haben ja letztes Jahr gesehen, was passiert. Ne? Das sind schon ganz andere geflogen. Sehr, sehr viel schneller auch. Da würde ich sagen, es gibt noch zwei interessante Dinge. Und zwar einmal, McLaren, da darfst du jetzt gerne drüber reden.
Gerne. Apropos Fliegen, ja. McLaren hat sich ja bekanntermaßen letztes Jahr neu aufgestellt. Wir erinnern uns da an den katastrophalen Saisonstart. Da ging überhaupt nichts voran. Das Auto war eine komplette Gurke. Und bereits bei der Präsentation des Autos damals war sich das Team schon ziemlich sicher, dass man, ein paar Rennen brauchen würde, haben sie, glaube ich, damals gesagt, um in Schwung zu kommen. Kurz darauf wurde Andreas Seidel tatsächlich entlassen. Er ging dann bekanntermaßen zu Sauber, um da das Audi-Projekt aufzubauen. Ne? Und kurz nach Saisonstart verließ dann auch James Key das McLaren-Team. Der ist, so eine Art Adrian Newey-Verschnitt, kann man schon sagen. Er wurde auch eine ganze Weile bei Toro Rosso geparkt, damals noch, und sollte aufgebaut werden als legitimer Nachfolger von Adrian Newey. Hat die Mannschaft oder den Red Bull-Konzern dann verlassen Richtung McLaren. Und ist jetzt bei McLaren aber seit letztem Jahr auch draußen, ist jetzt Andreas Seidel zu Sauber-Audi gefolgt und kümmert sich da einfach um den Einstieg von Audi. Worauf ich hinaus möchte, die McLaren-Mannschaft hat sich dann letztes Jahr neu aufgestellt und hat die Personalien oder die Aufgaben und Kompetenzen auf mehrere Schultern verteilt. So, da wollte ich drauf hinaus. Und für James Key kamen dann 2-3 andere Techniker, unter anderem eben David Sanchez, keine Ahnung. Der hatte damals noch bei Ferrari gearbeitet, hat dann bei McLaren unterschrieben. Üblicherweise hat man aber ein paar Monate Berufsverbot, um keine Geheimnisse mitzunehmen, lirum larum. Der Kollege hat auf jeden Fall jetzt im Januar 2024 endlich seinen Dienst angetreten in Woking bei McLaren. Ja, und der ist jetzt aber mittlerweile wieder weg. Offensichtlich gab es da Unstimmigkeiten, was die Ausrichtung oder eine Zusammenarbeit angeht. Weiß nicht, inwiefern das McLaren jetzt wirklich behindert zurückwirft oder ein großer Schlag für das Team ist. Man hat ja absichtlich die Struktur so gestaltet, dass die Last auf mehrere Schultern verteilt ist. Vielleicht ist sein Weggang jetzt gar nicht so dramatisch und leicht zu kompensieren. Vielleicht ist es aber auch kein gutes Zeichen. Also wir wissen es nicht. Wir wollten es auf jeden Fall mal erwähnt haben. David Sanchez ist bei McLaren nach nur dreimonatiger Zusammenarbeit schon wieder Geschichte. Wo er anheuern wird, ob er der Formel 1 erhalten bleibt, auch das wissen wir noch nicht. Aber das ist gar nicht die letzte Neuigkeit aus technischer Sicht. Genau. Ein heißes Gerücht gibt es auf jeden Fall. Magst du uns dazu was erzählen, Sebastian?
Ja, gerne. Und zwar verweise ich da auch gerne auf unsere Folge der Ferrari Masterplan.
Sehr gut. Können
wir euch auch nochmal hier verlinken. Mhm. Da ging es nämlich um Pierre Vacher von Red Bull. Der ist der aktuell technische Direktor. Und wir haben ja über so ein paar Schlüsselrollen bei Red Bull gesprochen, die im Hintergrund sehr, sehr wichtig sind für diese Dominanz. Also da gibt es ja neben Adrian Newey und Max Verstappen noch einige weitere. Pierre Vacher ist einer davon. Und der soll gerade in engem Kontakt mit Mercedes sein. Der neue Mercedes-Motor, also der künftige Mercedes-Motor, der soll zumindest auf dem Prüfstand hervorragende Daten produzieren. Wir wissen ja, Daten auf dem Prüfstand und in der Realität bei Mercedes aktuell nicht so die besten Freunde. Da ist es aber vielleicht noch ein bisschen anders gelagert. Wir sprechen ja da normalerweise über den Windkanal. Also Mercedes-Motoren eigentlich schon immer stark gewesen. Auf jeden Fall soll dem ein langfristiger Vertrag mit samt Botschafterrolle vorliegen und ein Pierre Vacher ist vielleicht auch schon Trigger genug. Vielleicht idealerweise sogar im Paket mit Adrian Newey, dass ein Max Verstappen dann sagt, okay, dann gehe ich halt zur Mercedes. Da ist also viel drinnen, was noch sehr viel Spannung produziert. Deswegen Also auch mal in der Richtung für euch das Update. Und dann würde ich sagen, Dave, lass uns mal springen zu unseren Race Predictions. Was sagen wir voraus für das Rennen, speziell fürs Podium? Das machen wir immer am Ende unserer Vorschau. Und ich mache es jetzt ganz kurz. Ich glaube, dass Max Verstappen, aus welchen Gründen auch immer, es nicht ins Ziel schaffen wird. Und unter den Umständen sage ich, Sainz, Leclerc, Ferrari Doppelsieg und dahinter ein gewisser Lando Norris. Wenn Verstappen es ins Ziel schaffen sollte, glaube ich, wird der irgendeinen von den dreien dann rauskegeln und sich selber auf dem Podium platzieren. Aber ich glaube, es wird nicht so leicht werden, für Max Verstappen in Japan zu gewinnen. Wahrscheinlich straft er mich wieder in Lügen und gewinnt mit 70 Runden Vorsprung, aber schauen wir mal. Du siehst es ja ein bisschen traditioneller, sage ich mal, wenn man sich die letzten zwei Jahre anschaut.
Ganz, ganz beiläufig präsentierst du uns hier so einen Hammer. Nicht schlecht, mein Lieber. Ja, ich sehe es ein Stück weit konservativer. Ich denke, Max Verstappen wird sich schon rehabilitieren für seine Pleite in Australien. Ich denke, die Kombination aus Max Verstappen und dem RB20 wird in Suzuka schon das Maß der Dinge sein. Das Auto ist aerodynamisch natürlich sehr stark, also auch sehr gut in den schnellen Kurven. Der ist aber auch mechanisch stark, der Red Bull, also er kann auch die paar langsamen Ecken, der Motor ist super. Gerade vor Heimpublikum wird Honda vielleicht noch das ein oder andere PS zusätzlich freigeben. Wer weiß, und das Team kommt dann mit einem Update, mit einem gar nicht mal so kleinen. Das umfasst ja, wir haben es ja schon in der separaten Folge erklärt, diverse Kühllösungen und vielleicht doch ein bisschen was am Sideport und vielleicht noch ein bisschen was am Unterboden. Die haben da auf jeden Fall was im Petto. Ich denke, Verstappen macht das Ding. Aber ich vertraue auch auf meine Freunde von McLaren. Ich habe heute schon wieder McLaren-T-Shirt an für alle, die den Podcast hören und mich nicht sehen. Ein anderes als bei der letzten Folge. Aber ja, ich denke, McLaren wird stark sein in Suzuka. Deren Auto geht ja besonders gut in schnellen Kurven. Der Mercedes-Motor im Heck ist auch nicht ohne. Und ich denke, Lando Norris und Oscar Piastri sind top motiviert. Daher lautet meine Reihenfolge fürs Podium: Max Verstappen ganz vorne, auf Rang 2 landet Lando Norris und Oscar Piastri schnappt sich den dritten Platz.
Und ihr? Auch eine spannende Geschichte.
Ja. Was glaubt ihr denn? Wer landet eurer Meinung nach? Ja, genau, schreibt uns in die Kommentare. Der Sebastian wollte es gerade sagen. Oder auf Instagram, da hauen wir am Freitag vor dem Rennwochenende, oder naja, am Freitag, der Bestandteil des Rennwochenendes schon ist, traditionell unsere Predictions raus und bitten euch da auch gerne mitzumachen. Sagt uns, wer landet auf dem Podest eurer Meinung nach?
Und als letztes sage ich jetzt noch, für die es nicht wissen, für die, die vielleicht noch relativ frisch in der Formel 1 dabei sind, denkt dran, das Rennen ist in Japan und das bedeutet, ihr müsst früh aufstehen, nicht ganz so schlimm wie beim letzten Rennen in Melbourne in Australien. Aber fürs Freitraining um 4.30 Uhr, für Freitraining 1 am Freitagmorgen und fürs Freitraining 3 am Samstagmorgen 4.30 Uhr. Ebenfalls Qualifying ist um 8 Uhr in der Früh, also das geht, finde ich. Und das Rennen am Sonntag ist um 7 Uhr. Sollte man hinbekommen, ist aber vielleicht nicht die angenehmste Zeit. Aber
das geht schon.
Formel 1 ist immer die angenehmste Zeit, wenn Formel 1 läuft.
Und allen, die hier bei uns neu sind und unseren Leitspruch noch nicht kennen, mehr Formel 1 ist mehr gut, Freunde. Deswegen guckt Formel 1, lebt Formel 1, guckt unsere Videos, kommentiert hier fleißig mit. Seid ein Teil des ganzen Spektakels, da macht das Ganze auch noch mehr Spaß unter euresgleichen. Amen.
Bis zum nächsten Video.
So schaut's aus. Macht's gut, ciao.